Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir in der Sendung Friederike Lemme. Hallo Frau Lemme.
Hallo Herr Auer.
Wir hatten ja schon öfter die eine oder andere Sendung zu Rechtsfragen und jetzt weiß auch nicht, wie es passiert ist. Jetzt ist schon wieder eine Weile vergangen, haben wir überlegt, wir müssen uns doch mal wieder hinsetzen und über die rechtlichen Auswirkungen verschiedener Handlungen sprechen, die man als Unternehmer oder Mitarbeiter vielleicht dem Unternehmen versehentlich oder absichtlich, keine Ahnung, zufügen. So, heute wollten wir über Urheberrecht reden, das hatten wir ja noch offen.
Ja.
Und jetzt fangen wir mal an mit dem Klassiker. Sie sagten gerade in unserem Vorgespräch, kann mich gar nicht erinnern, dass die Leute dann noch immer drauf reinfallen, in Anführungszeichen, der berühmt-berüchtigte Stadtplanausschnitt. Ist immer noch ein Thema und viele Leute haben überhaupt keine Vorstellung davon, dass sie sich in rechtliche Schwierigkeiten begeben, wenn sie ihre eigene Webseite gestalten oder dann einfach bei Stadtplandienst oder weiß nicht, berlin.de oder wo es da überall Stadtplanausschnitte gibt, einfach ein Bildschirmfoto anfertigen und das dann da rein montieren in ihre Webseite, dass das rechtliche Auswirkungen hat. Und ich weiß das, weil wir selbst auch mal vor vielen, vielen, vielen Jahren, da war das Internet noch ganz neu, irgendwann Mitte der 90er Jahre, als wir anfingen mit unserer Webseite, hatten wir auch einen Stadtplanausschnitt. Da wusste aber kein Mensch, dass man das nicht darf. Und da haben wir dann dafür auch Geld bezahlt, dass dann irgendein Abmahnanwalt auftauchte. Was ist jetzt die Grundlage, warum das Geld kostet? Ich kann ja da kostenlos raufgucken. Warum muss ich jetzt plötzlich bezahlen, wenn ich das ausschneide und auf meine Webseite tue?
Weil auch Stadtplanausschnitte urheberrechtlich geschützt sind. Und der Urheberrechtsschutz entsteht im Moment einer kreativen geistigen Schöpfung. Man spricht davon nicht alltägliche Geistesleistung, es sind so juristische Werke und Schöpfungshöhe und das ist auch, trifft auch auf Stadtpläne zu. Und da hat sich also jemand hingesetzt und hat mit seinem Gehirnschmalz also einen Stadtplan fabriziert und das ist geistiges Eigentum und es ist geschützt wie körperliches Eigentum. Da kann also nicht irgendeiner plötzlich kommen und sagen, ach, ist ja toll, liegt da rum, nehme ich mir, kopiere ich mir, verwende ich selber.
So, das ist jetzt, sagen wir mal, war schon immer so, auch schon vorher,
genau.
Ja, und jetzt in Form der digitalen Version haben wir plötzlich das Problem, dass die Leute denken, weil sie es auf ihrem Bildschirm sehen, da kann ich ja ein Bildschirmfoto machen, einen Screenshot und tue das dann auf meine Webseite rauf.
Es wird halt technisch immer einfacher, Kopien anzufertigen. Früher vor 100 Jahren, da gab es dann diese Kunstfälscher, die sich da in mühevoller Kleinarbeit hingesetzt haben und Kunstwerke abgepinselt haben. Und heute sind es 2 Klicks mit der Maus und schon hat man eine Kopie erstellt. Bleibt aber immer noch dasselbe. Es ist eine Urheberrechtsverletzung, weil das Anfertigen von Kopien steht nur alleine dem Urheber zu.
So, und jetzt hat der Urheber, vermute ich jetzt mal, ich weiß es nicht, oder ein pfiffiger Anwalt, einfach die Idee, super, jetzt gehe ich mal auf Webseiten und gucke, woher diese Stadtplan-Ausschnitte stammen.
Richtig, genau.
Und wenn das jetzt, keine Ahnung, von irgendeiner Firma ist, dann schreibt er denen, diese haben wir ja schon mal in unserer Abmahnfolge, schreibt er denen dann einen freundlichen Brief und sagt, so Freunde, jetzt dürft ihr Geld bezahlen, weil ihr habt gegen das Urheberrecht verstoßen.
Also ein Anwalt alleine kann nicht losgehen. Wenn, dann sucht er sich seinen Mandanten aus, um mit Abmahnung Geld zu verdienen. Oder es sind die Urheber selber, die sich einen Anwalt suchen und da das Internet durchforsten, um zu gucken, wer benutzt irgendwas ohne unsere Erlaubnis.
So, und das ist etwas, was sagen wir mal, also ich hatte den Eindruck, dass das so eine Art Geschäftsmodell geworden ist. Also wenn der Stadtplandienst der Stadtplananbieter, wie immer der da heißt, kein Geld mehr verdient mit seinen Ausschnitten, dann verdient er vielleicht möglicherweise sein Geld, indem er jetzt alle sucht, die illegal, ja, das ist ja nicht legal, also illegal das Urheberrecht verletzen und denen dann neben den Abmahngebühren entsprechend hohe Lizenzgebühren für diesen 5 cm großen Stadtplanausschnitt überzuhelfen.
Richtig.
Wollen wir es mal vorsichtig formulieren. Das sind ja so ein bisschen die modernen Raubritter, ja. Gefühlt für die Leute, die jetzt keine Ahnung davon haben, die sagen, was, mein Gott, ich habe ja, was ich meine, plötzlich muss ich 1800 Euro bezahlen, weil ich da diesen Mickey Maus großen Briefmarken großen Ausschnitt auf meiner Webseite hatte. Nichtsdestotrotz ist es illegal. Es ist also richtig, dass das rechtlich zumindest einwandfrei, dass das so behandelt wird, sagen wir mal. Ja. Und wer das gemacht hat, leider dumm. Es gibt ja kostenlose Angebote, wie zum Beispiel von Google. Man kann ja Google Maps einbinden in seine Webseite und die, keine Ahnung, woher die Daten da haben, die haben wahrscheinlich einen Lizenzvertrag mit dem Stadtplan oder haben selber einen Kartendienst oder ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Jedenfalls, ich glaube, Google hat selber einen Kartendienst. Als Unternehmen haben die ja eigentlich alles in einem.
Wahrscheinlich haben die das gekauft, ja, eingekauft und erledigt. So, und wenn ich das mache, bin ich quasi aus dem Schneider. Wenn ich also den Google-Dienst einbinde, dieses Google iFrame da irgendwie in meine Webseite mache, dann ist das unproblematisch, weil da steht ja mal drauf, gehört Google und dann darf ich das also machen.
Wenn in diesen Benutzungsbedingungen steht, dass es ist ja eigentlich, schließen Sie selbst in dem Falle noch einen Lizenzvertrag mit Google, weil Google Ihnen die Nutzungserlaubnis gibt, um das zu nutzen.
Genau.
Und die Bedingung der Nutzung ist eben, dass es kostenlos ist, während es in anderen Fällen kostenpflichtig ist.
Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, zumindest im Moment, solange Google nicht auf die Idee kommt, dass sie da Gebühren verlangen, dass ich deswegen das nutzen kann. Und deswegen haben es ja auch viele heute eingerichtet. Also sollte jemand noch einen Stadtplanausschnitt in seiner Webseite haben, noch nicht abgemahnt worden sein und ihn nicht erworben haben, dann vielleicht der kleine Rat am Rande, da mal reinzugucken und das zu ändern und den Google Maps kostenfreien Dienst zu nutzen. Das sind ja jetzt, sag jetzt mal, für die meisten von uns bekannt, so ein bisschen Schnee von gestern, naja, kennen wir ja schon. Wo finden denn noch häufiger Urheberrechtsprobleme statt?
Das gleiche Prinzip trifft auf Fotos zu.
Ja.
Wenn ich da meine Webseite gestalte und dann einfach mal bei Google die Bildersuche aktiviere und denke, ach, das sieht schön aus, das könnte ich jetzt hier für meinen Katalog oder für meinen Flyer oder für die Webseite oder hier benutzen oder da benutzen.
Ja.
Jede Kopie eines Bildes, es kommt jetzt drauf an, also bei Fotos, ein Foto wirklich ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, muss es schon. Es kann nicht einfach nur ein Urlaubsfoto sein, wo das Kind mit dem Ball am Strand liegt. Aber schön gestaltete Fotos mit tollen Motiven, vielleicht noch ein bisschen bearbeitet, genießen Urheberrechtsschutz und da kann man nicht einfach rumkopieren. Und bevor man sich denn auf eine Auseinandersetzung einlässt, naja, das ist ja gar nicht urheberrechtlich geschützt, würde ich sicherheitshalber sagen, Finger davon lassen. Im Notfall mit dem Urheber in Verbindung setzen, wenn man es unbedingt haben will und fragen.
Ja, okay. Aber viele machen das auch aus Unkenntnis nicht. Die machen das gleich. Die nehmen einfach die Bilder, die sie bei Google suchen. Dadurch, dass Google das ja so nett anbietet, Bildersuche, findet man da beliebig viele Fotos, wo man eben nicht weiß, ob die urheberrechtlich frei sind oder nicht. Die meisten sind es nicht. Das kann man ja vielleicht gleich mal dabei erwähnen. Und das das führt früher oder später vielleicht zu entsprechenden ähnlichen Problemen, dass dann der Lizenzinhaber einen Anwalt beauftragt, der dann wiederum eine Abmahnung schreibt und dann kommt und sagt, manchmal Freunde, hier, das geht so nicht. Das machen aber, glaube ich, auch große Marken in der Zwischenzeit, so bei eBay und so. Da so habe ich das so gefühlt wahrgenommen. Also ich selber mache nicht viel in eBay, aber ich habe das gelesen, dass relativ viele Unternehmen also für ihren eigenen Markenschutz, also die Produktfotos, wo immer die jetzt herkommen, dann eben auch entsprechend, keine Ahnung, abmahnen lassen?
Ja,
oder?
Wobei Markenrecht ist nochmal eine andere Sache, da wird es dann noch ein bisschen teurer, da geht es dann wirklich um die Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr.
Ja.
Da kann man aber auch das reine Produktfoto als solches abmahnen, wenn man im Internet einfach nach einem Foto sucht von, weiß ich nicht, einem Fahrrad X, was man gerade verkauft. Anstatt es selber zu schießen und reinzustellen, dann geht es nicht um die Marke, sondern um das reine Produktfoto.
Ja.
Wobei da inzwischen die Rechtsprechung mit den Kosten und den Schadensersatzforderungen in der Summe schon deutlich runtergegangen ist.
Ja.
Was auch noch ein Problem ist, das sind diese ganzen Fotoanbieter, wo man sich kostenlos Fotos von anderen runterladen kann. Fotalia, Pixelia oder wie die alle heißen. In den Nutzungsbedingungen steht nämlich drin, dass man unbedingt den Urheber nennen muss, beziehungsweise in unmittelbarer Umgebung von dem Foto oder spätestens irgendwo auf der Webseite einen Verweis auf Fotalia oder diesen Fotoanbieter haben muss. Ansonsten verstößt man gegen deren Nutzungsbedingungen. Und da gibt es auch Leute, die das gezielt abmahnen. Also die gezielt gucken, hat da jemand ein Foto hochgeladen und wird der Urheber nicht benannt. Denn wenn das in den Nutzungsbedingungen steht, grundsätzlich muss also nach dem Urheberrecht der Urheber genannt werden.
Ja, und jetzt mal an diesem konkreten Beispiel. Ich meine, es gibt einmal, glaube ich, so ein Ding, Pixelio, das sind so Privatfotos. Mhm. Die sind im Normalfall kostenfrei und da steht wahrscheinlich drin, Urheber muss genannt werden und so. Und jetzt, Fotolia ist ja eine Plattform, die gegen Geld diese Bilder lizenzfrei zur Verfügung stellt. Also was sagt die Nutzung, wenn du die Lizenz entrichtet hast, kannst du als Lizenzkäufer oder Bezahlender,
Lizenznehmer,
ja genau, um juristisch einwandfrei zu bleiben, darfst du dieses Bild jetzt verwenden und dann sind eben bestimmte Bearbeitungsmöglichkeiten erlaubt, keine Ahnung, freistellen und so, was eben Grafiker machen, um das vielleicht in eine Broschüre einzubinden und bestimmte Arbeitsweisen darf ich dann machen und dann kann ich das Bild auf die Webseite oder im Print in die Broschüre einbauen und benutzen. So, soweit so gut. Und jetzt ist die Frage, was heißt denn das konkret? Heißt das, da ist jetzt ein Bild, wo muss denn das auftauchen? Was heißt denn da unmittelbar? Ich meine, da sind ja die Juristen immer schnell dabei, da soll er irgendwie unmittelbar sein. Was bedeutet denn das? Bedeutet das, wenn ich im Impressum schreibe, Fotos, eigene Bilder und Bilder von Fotolia, ist das ausreichend? Oder muss ich jedes einzelne Foto, für jedes einzelne Foto den sozusagen, keine Ahnung, was da steht, Fotograf sozusagen nennen oder den Copyright-Inhaber oder was? Was ist denn da jetzt sozusagen das Mindestmaß, was einer haben muss?
Das ist in diesen Lizenzbedingungen relativ deutlich aufgeführt. Und das ist eben unterschiedlich, je nachdem, welche Plattform man nutzt.
Okay.
In einigen Lizenzbedingungen steht denn tatsächlich drin, es spätestens im Impressum oder auf irgendeiner Informationsseite der Webseite muss eben eine Verlinkung und ein Verweis
stattfinden.
Okay. Bei manchen ist es strenger, da muss es unmittelbar unterm Foto.
Was nicht immer geht.
Aber das ist einfach der Hinweis, einfach mal in diese Lizenzbedingungen reingucken. Auch wenn man normalerweise immer gewohnt ist bei AGB und allem, was Text ist und lang ist, einfach wegklicken, ja, stimmt schon. Aber da lohnt es sich wirklich mal reinzugucken. Es steht auch in relativ verständlichem Deutsch manchmal da, wo man genau diesen Verweis anbringen
okay.
muss.
Gut, also ein Hinweis, den werde ich mir selber mal auf meine To-Do-Liste schreiben, dass man nochmal guckt, ob man die Copyright-Angaben der entsprechenden Lizenzgeber richtig auf der Webseite vermerkt hat. Ja, das ist ja schon mal spannend. Zweiter Punkt, auch interessant, ich glaube auch in der anderen Richtung interessant, ich bin mir nicht sicher, also nur, weil ich es gehört habe und wollte es mal nachfragen, dass es ja auch Anbieter gibt, wie zum Beispiel Facebook, die sagen, oh, wenn du dein Bild da hochlädst auf unsere Facebook-Plattform, dann haben wir die Nutzungsrechte, weil da steht da irgendwo im Kleingedruckten, für deine Fotos, die jetzt sicherlich bei einem Urlaubsfoto von Oma und Opa und den drei Enkeln jetzt nicht der große sensationelle Teil ist, aber wenn jetzt ein Fotograf da vielleicht gute Bilder hochlädt, aus welchen Gründen auch immer, und seiner Community da zeigen will, hat er vielleicht überhaupt nicht mitbekommen, dass er gerade die Nutzungsrechte für seine Bilder an Facebook übertragen hat, kostenfrei. das kann auch passieren. Also das gilt ja generell, dass man vielleicht auch lesen sollte, überhaupt mal lesen sollte, was in diesen ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen und anderen Vertragsbedingungen, die ja diese Nutzungsbedingungen darstellen, was da wirklich drinsteht. Ich glaube, wenn viele Leute das lesen würden, würden sie an der einen oder anderen Stelle möglicherweise sich überlegen, wie und in welcher Form sie ihre elektronischen Produkte nutzen, weil das oftmals da ganz spannende Sachen drinstehen und nicht viele Leute das ja lesen. Also ich meine, das machen wir ja alle so, ach ja, zustimmen, ja, zugestimmt. Ja, und das ist da irgendwie so ein ellenlanges Ding. Ach, Apple hat schon wieder neue Nutzungsbedingungen, jetzt muss ich wieder zustimmen, 10 Seiten lang, ja, 20 Seiten lang, wo man dann denkt, mein Gott, muss ich das jetzt lesen? Ja, ich stimme mal zu, aber wahrscheinlich könnten da die tollsten Sachen drinstehen, wenn sie nicht sittenwidrig sind, auch eben Vertragsbestandteil sind, weil wir sind ja Kaufleute, zumindest als geschäftlich Tätige sind wir ja Vollkaufleute im Normalfall. Und damit gilt das ja auch als Vertragsbestandteil. Ja.
Richtig. Und gerade die großen Unternehmen, die werden das ausreichend prüfen lassen von einem Haufen von Juristen und Anwälten.
Ja.
Und die werden sich schon hüten, da Sachen reinzuwursteln und unterzumauscheln, um da irgendjemanden abzuziehen, weil gerade bei AGBs was Lizenzbedingungen letztendlich sind, wenn sie vorformuliert sind für eine Vielzahl von Verwendungen. Da ist die Rechtsprechung in der Regel relativ verbraucherfreundlich.
Ja.
Und da wird man wenig Chancen haben, wirklich dagegen anzugehen. Es kann durchaus immer sein, aber die meisten, die sind schon so wasserdicht und im Rechtsrahmen, dass man sich wirklich durchlesen sollte. Und nicht im Zweifelsfall darauf hoffen, naja, im Zweifelsfall ist halt alles sittenwidrig, wenn ich damit nicht einverstanden bin, dann wird das schon irgendwie falsch sein.
Ja, das ist es nicht. Ja. Ich meine, das ist ja genau das. Die haben eine ganze Heerscharen von professionellen Rechtsanwälten. Auf der anderen Seite sitzen die Juristen, die dann die Hausjuristen und dann auch vielleicht Spezialkanzleien, die beauftragen. Und da kann ich hier als Einzelperson noch so sehr wünschen, dass das keinen Einfluss hätte. Das hat natürlich einen. Jetzt gibt es aber noch eine andere Frage. Ist das im Urheberrecht quasi das Hauptding oder gibt es das noch in anderen Ausprägungen? Also
urheberrechtlichen Schutz kann alles Mögliche genießen. Film, Fernsehen, Musik, Tanz, Pantomime,
Text,
Poesie. Es kommt halt immer auf die Schöpfungshöhe an. Also auf so einen Grad von individueller Eigenleistung und Denkleistung und Geistestätigkeit. Und das wird halt immer individuell beurteilt. Aber für Lieder und Filme, also für Musik, ist es auf alle Fälle... Die unterfallen auf alle Fälle dem Urheberrechtsschutz, so wie man es kennt.
Mhm. Und jetzt gibt's ja diesen Bereich, wo die meisten Leute sagen, naja, das interessiert mich ja in der Firma erstmal nicht oder ich mache sowas gar nicht. Ja? File-Sharing, ja, ist ja so ein schönes Beispiel. Da gibt es ja Situationen, wo die Leute denken erstmal, ja, was soll mich das bekümmern? Ich lese das ja auch in der Zeitung, da steht dann da, keine Ahnung, irgendwelche Eltern haben jetzt einen riesen Ärger, weil ihre Kinder irgendwelche Filme oder Musik oder so, bei Musik weiß man es ja in der Zwischenzeit, aber auch Filme und andere Dinge einfach runtergeladen haben, ja, auf irgendwelchen File-Sharing-Börsen da illegale Downloads gestartet haben und sich dann da, keine Ahnung, 1000 Filme und 10.000 Musiktitel runtergeladen haben und plötzlich, keine Ahnung, zigtausende, hunderttausende von Gebühren plötzlich auf sie zukommen. Jetzt kann ich ja sagen, ich mache ja hier in meiner Firma gar nicht. Was nun? Das bekümmert mich das eigentlich? Ist File-Sharing auch für mich jetzt ein Thema, wo ich nichts Illegales runterlade?
Das ist auf alle Fälle ein Thema, denn der Mitarbeiter, der Zugang zum Internet hat, kann ja immerhin noch irgendwie auch File-Sharing betreiben. Und da habe ich einige Mandanten, bei denen es tatsächlich der Fall war. Und letztendlich wird dann der Anschlussinhaber abgemahnt, weil diese File-Sharing-Kanzleien, also die Abmahnkanzleien, die im File-Sharing abmahnen, die durchforsten halt diese Tauschbörsen nach IP-Adressen und über die IP-Adresse gibt es dann die Auskunft beim Internetprovider und die ermitteln halt den Anschlussinhaber. Und das ist ja dann die Firma, der Geschäftstreibende.
Ja.
Der kriegt dann erstmal den großen bösen Brief ins Haus und fragt sich, was hier los ist.
Ja.
Obwohl der Mitarbeiter eigentlich abgemahnt wurde. Und dann wird es auch immer schwierig, weil diese Abmahnkanzleien im Bereich File-Sharing, die sind teilweise doch recht hartnäckig. Und wenn man sich dagegen wehrt und sagt, naja, wir waren es gar nicht und es war der Mitarbeiter, also man muss sich schon hartnäckig mit denen auseinandersetzen. Deswegen kann es sich im Zweifelsfall durchaus lohnen, die Mitarbeiter dementsprechend zu informieren und darauf hinzuweisen, sowieso Internet- und Computernutzung nicht für private Zwecke, wenn man sich dafür entschließt, aber zumindest ein separater Hinweis, Achtung, kein File-Sharing und im Zweifelsfall sich auch noch was unterschreiben lassen vom Mitarbeiter,
und
dass man halt belehrt wurde.
Okay, und dadurch, dass man dann belehrt hat, könnte man sagen, derjenige war informiert und der kann sich jetzt nicht rausreden, sorry, das wusste ich ja gar nicht, sondern dann kann ich möglicherweise diesen entstehenden Schaden auf meinen Mitarbeiter übertragen.
Richtig. Also es gibt im Bereich File-Sharing, gibt es denn sowas, wenn man selber nicht als Täter irgendwas runtergeladen hat, dann gibt es noch die Störerhaftung des Anschlussinhabers, dass man prinzipiell in seiner Sphäre auch für Rechtsverletzungen anderer einstehen muss, wenn man nicht bestimmte Prüfpflichten erfüllt hat und um sich exkulpieren zu können, dass man, also eigentlich habe ich ja alles mit, so eine Art Haftung für eine Gefahrenquelle. Wenn ich irgendwo ein Feuerchen mache, dann muss ich auch aufpassen, dass da kein anderer mit zu Schaden kommt. Und dieses Grundprinzip liegt dem Ganzen zugrunde, dass man dann sagt, okay, ein Internetanschluss ist eine Gefahrenquelle für Urheberrecht und der Inhaber muss halt darauf aufpassen, dass damit kein Unfug getrieben wird.
Okay, also sollte ich mal in meinen wildesten Träumen, dass die Juristerei plötzlich vom Planeten Erde verschwindet, ist das auch nicht schlimm, oder? Also manchmal,
nicht wirklich.
Manchmal ist das schon ein bisschen speziell. Also ich verstehe natürlich das, klar. Da gibt's immer Interessen, die auf der anderen Seite sind, und die Leute, die jetzt meinetwegen einen Musikverlag haben, die freuen sich natürlich nicht drüber, dass ihre Musik kostenlos verteilt wird und die ihre persönliche Einnahmequelle und die der Musiker dann natürlich erheblich beschädigt wird. Das verstehe ich auch hundertprozentig.
Ja, klar.
Die andere Frage ist eben, aber dann solche Sachen, das sind dann schon so Spitzfindigkeiten, dann zu sagen, also der ist jetzt auch noch verantwortlich, wenn da jemand, also er sozusagen, was musste er sonst noch alles machen, weil er sich bei der Telekom für 40 Euro im Monat einen Internetanschluss zulegt, dann ist er plötzlich noch verantwortlich dafür, ob dann derjenige in den Router eindringen konnte, und das übersteigt ja die Fähigkeiten nicht nur vieler Geschäftstreibenden, die können es vielleicht ja noch irgendwie regeln manchmal, aber auch Privatpersonen, die ja dann den gleichen Problemen unterliegen, ja. Dass jemand sagt, ach, das ist illegal runtergeladen worden bei dem und dem, und dann soll der, muss der jetzt beweisen, dass er irgendwie zu doof war, seinen Router da dicht zu machen, oder dass da eine Lücke war und dass er es nicht war und so. Das ist ja alles unnötiger Hässel. Ja.
Also es geht schon ziemlich viel hin und her, und man sollte halt den normalen Stand der Techniken haben und es entsprechend sichern. Also ein ungesicherter WLAN-Zugang führt auf alle Fälle mitten in die Haftung rein.
Gut, also sollte jemand, und was ist dann mit solchen Sachen wie Fonera? Da gibt es ja solche Angebote, wo man so einen Router hat, der einen Private und einen offenen Zugang hat, wo die Leute da irgendwie sich einloggen können, die hier vorbeifahren oder so. Das ist dann überhaupt nicht gut, oder?
Wenn das genau das Geschäftsmodell ist, man sagt dann auch immer, bei der Störerhaftung dürfen die Prüfpflichten, die man hat, nicht so weit gehen, dass das Geschäftsmodell darunter leidet und komplett zugrunde geht. Das ist ja genau das Gleiche wie mit Internetcafés oder Hotellobbys.
Okay.
Man sollte in seinem Geschäftsmodell halt darauf hinweisen und hat immer diese Hinweispflicht. Aber das Geschäftsmodell als solches darf nicht darunter leiden.
Also schreibe ich in meine Nutzungsbedingungen, die derjenige dann vielleicht anklicken muss, auch so einen ellenlangen 20-Seiten-Text, wo dann drin steht, sorry, du darfst nicht File-Sharing und das ganze Zeug machen, und auch wenn wir es nicht verhindern können, bist du am Ende, wenn wir dich erwischen, dafür haftbar, und wir waschen unsere Hände in Unschuld, weil wir sind halt die Hotellobby oder das Internetcafé.
Richtig, genau.
Okay. Sollte es aber nicht mein Geschäft sein und ich mache das hier, weil das angeboten wird, ach, das ist ja cool, dann kann jeder, der hier vorbei fährt, irgendwie die Kids können hier im Internet surfen, dann begebe ich mich möglicherweise in Gefahren.
Richtig.
Was das angeht. Okay, gut. Ich glaube, dass das genug Grusel für eine Woche, was diese Thematik angeht. Gibt es denn noch andere Teile, die in Urheberrecht oder die in diesem Rechtsfeld Geschäftstreibende jetzt umtreiben sollten oder vielleicht sogar tun, die wir in einer anderen Folge sinnvollerweise besprechen können?
Im Urheberrecht fällt mir jetzt spontan nichts weiter ein. Also die wichtigsten Dinger haben wir halt durch: Stadtplanausschnitt, Fotobenutzung in allen Formen und File-Sharing von Mitarbeitern. Man muss halt als Gewerbetreibender aufpassen und gucken, ist das jetzt eventuell was. Wenn man so ein Gefühl hat, da verschaffe ich mir jetzt einen Vorteil, weil ich clever bin, indem ich dafür nichts bezahle, dann kann man immer noch mal überlegen, ja, ist das denn wirklich rechtens?
Was nicht bedeutet, wenn man Google benutzt, dass das unrechtens wäre, sondern
richtig.
Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Aber wenn man sozusagen sagt, ich bin besonders schlau, ich kaufe mir nicht die DVD für 10 Euro oder das Schulungsprogramm, das Trainingsprogramm, sondern da gibt es ja irgendwo auf dem weltweiten Netz, gibt es da irgendwo so ein Ding, wo ich einfach nur auf den Knopf drücke und in wenigen Sekunden ist das auf meinem Rechner, dann gilt das wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit, rechtswidrig ist und zu entsprechenden juristischen Problemen führen kann, wenn man dann dabei ertappt wird. Und immer wenn jemand denkt, da wird nicht ertappt, da draußen sitzt da irgendeiner und kann die IP-Adressen den Nutzenden irgendwie zuordnen. Die dürfen das sogar. Spannende Sache.
In diesen Fallschirmen. Ja, wenn Sie gerade nochmal bei DVD waren, Urheberrechtsschutz gilt natürlich auch für Software. Das heißt, wenn sich irgendein Gewerbetreibender denkt, auch jetzt hier diese Firmensoftware, die ich dafür mein Geschäft brauche,
die ist so teuer,
die kopiere ich mir mal vom Kollegen, sollte man sich auch besser nicht erwischen lassen.
Ja, noch besser, man soll es einfach nicht machen.
Ja.
Ja. Aber wir wissen es alle, und das ist dann immer, wenn der Schaden eintritt, dann kommen die Leute und sagen, ach je, hätte ich mal die, keine Ahnung, 3.000 Euro bezahlt, dann hätte ich jetzt plötzlich 30.000 Euro Anwaltskosten und Gerichtsprozess und weiß der Kuckuck was alles. Ja, das sind ja keine lustigen Themen. Also immer wenn wir hier zusammensitzen, reden wir beide zumindest über ganz unangenehme Aspekte des Wirtschaftslebens, über die Juristerei, die ja meistens immer nur mit Strafen, Ordnungsgeldern und anderen unangenehmen Elementen verbunden ist, Abmahnungen und schweren Kosten. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, weil da liegt ja oft durch die Unkenntnis ist ja auch ganz oft das Problem überhaupt erst entstanden. Ja, wenn die Leute das wissen würden, die meisten das wahrscheinlich nicht machen. Und das ist ein schöner Hinweis. Wenn man meint, man ist besonders clever, dann ist man meistens möglicherweise dann am Ende der Gelackmeierte, weil wenn es dann doch ans Tageslicht kommt, ist das oftmals juristisch nicht so einwandfrei gewesen. Das soll es mal gewesen sein für diese Woche. Frau Lemme, vielen Dank für den Besuch. Ich hoffe, es hat den Hörern trotz des besonders spannenden Themas der Juristerei wieder Spaß gemacht. Und wir überlegen uns mal, an welcher Stelle wir doch nochmal eine Sendung machen, weil ich das doch immer wieder gern mache. Vielen Dank fürs Hiersein.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mir wie immer ein Vergnügen.
Und an die Hörer eine gute Woche und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.